Diese Folge Studio Gastro wird präsentiert von Big Green Egg, weil Cooking is an act of love.
Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends.
Hier geben sich Gastronomie und Hotellerie die Pfanne in die Hand. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Studio Gastro, dem Podcast mit Geschmack. Freunde, ihr wisst doch Bescheid. Hier wird nicht nur angerichtet, hier wird aufgetischt. Gastronomie im Mittelpunkt, Hotellerie am Tischrand und dazwischen die Fragen, die in keiner Speisekarte stehen, aber jeden Abend entscheiden können. Mit Köchinnen und Köchen, mit Stern und ohne, mit mir und mit ihm, Philipp Zitterbart. Tja, und bei Philipp habe ich mich bei der Vorbereitung irgendwann gefragt, wann ist ein Koch eigentlich am meisten Koch? Wenn er jeden Abend am Herd steht, wenn er ein Restaurant führt, wenn er vor der Kamera kocht oder vielleicht einfach dann, wenn Geschmack und Gastlichkeit immer der rote Faden bleiben, ganz egal, wo gerade die Küche steht. Philipp hat nämlich schon erstaunlich viele Seiten dieses Berufes kennengelernt. Landgasthof, Bundeswehrküche, Foodtruck, Hamburger Restaurants, eigenes Projekt, Fernsehen, Content und natürlich Podcast. Und trotzdem wirkt es nie so, als hätte er sich von der Gastronomie entfernt. Im Gegenteil, gerade zieht sie ihn offenbar wieder ziemlich deutlich zurück. Was ich an seiner Geschichte besonders spannend finde, Philipp scheint jemand zu sein, der sich Geschmack nicht komplizierter macht, als er sein muss. Er improvisiert gern, denkt eher vom Genuss als vom Prestige aus und mag Essen offenbar dann besonders, wenn es Menschen zusammenbringt. Mich interessiert deshalb heute ganz besonders, was nimmt man aus all diesen Erfahrungen eigentlich mit zurück an den Herd und was würde Philipp heute anders machen? Welche Art von Chef möchte er sein und wie viel Struktur braucht ein Mensch, dessen große Stärke gerade darin liegt, spontan, kreativ und geschmacksorientiert zu arbeiten? Oder kurz gesagt, was passiert, wenn aus sehr viel Erfahrung wieder richtig große Lust auf Gastronomie wird? Und wisst ihr was? Genau darüber sprechen wir jetzt. Und ich sage hallo und herzlich willkommen. Moin, moin bei Studio Gastro, Philipp Zitterbart.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Sebastian.
Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt Zitterbart. Ist das der internationale Code für Zittern? Nein, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Überhaupt nicht. Ich hätte sagen müssen, was ist das Zitterbart?
Ich kenne ja deine Dad-Jokes, die sind immer sehr gut, aber der hinkt ein bisschen.
Oder sind wir schon im Bereich des Shamings?
Nee, also ich hab weniger unter meinem Namen gelitten wie jetzt meine Schwestern. Also ich habe zwei ältere Schwestern, die haben mehr unter dem Nachnamen gelitten. Ich habe das immer positiv gesehen. Ich habe sehr viel aus dem Namen mit dem Namen mitgenommen, ja.
Also ich kann es aber auch gleich wieder wettmachen, Philipp. Du bist der Philipp der coolen Sorte. Du wirst mit 3P insgesamt geschrieben.
Wie dein Bruder?
Ja, unter anderem wie mein Bruder. Und dementsprechend ist das schon wieder wettgemacht. Zwei Sachen. Die eine, die schneiden wir jetzt direkt wieder raus. Und das zweite, was unsere Zuhörerschaft jetzt wieder hören darf, im Zuge meiner Vorstellung ist mir gerade etwas aufgefallen, was ich mich schon immer gefragt habe und endlich denke ich mal daran, mit jemandem drüber zu sprechen. Und du bist derjenige. Das Wort Chef, ne? Ich finde, als deutscher Koch, als deutsche Köchin habt ihr da richtig Pech, weil Chef ist immer der Boss. Und ich habe das Gefühl, wäre ich ein Koch, wäre es mir voll unangenehm, Chef genannt zu werden, weil man immer so denkt, ja, das ist unser Boss. Wobei es eigentlich halt die absolut geile Bezeichnung im Englischen eigentlich für den Koch ist.
Ja, aber das muss man sich auch so ein bisschen verdienen, ne, so angesprochen zu werden in der Küche. Das, also nicht jeder sagt zu jedem ja Chef, also man sagt ja Chef zum Oberbabbo. Also ich glaube, das muss man sich auch auf der einen Seite verdienen, ne? Also,
wo jetzt, in Deutschland oder woanders?
Nee, ich rede jetzt gerade auch in Deutschland. Das ist jetzt, wenn du in der Küche angesprochen bist mit ja Chef, dann weißt du, in was von der Küche du stehst, erstens das und zweitens, dass du die Position auch verdient hast, so ja, angesprochen aber zu werden.
Ja, aber da sind wir ja genau bei dem Problem, was ich habe. Wer weiß denn in dem Moment von all denjenigen in der Küche, welche Art von Chef jetzt gemeint ist? Also Chef im Sinne von Koch oder Chef im Sinne von Boss?
Also ich glaube, wenn wir jetzt, nehmen wir das beste Beispiel, auch ein Gast von dir, Jan Hartwig. Ich glaube, wenn die Küche von Jan Hartwig in seiner Küche stehen und Ja, Chef sagen, dann weiß ganz genau jeder, wer damit gemeint ist. Und das ist Jan Hartwig natürlich. Aber das steht ja auch sein Name vor der Tür. Ja. Da weiß man auch, wer der Chef ist und wer der Chef ist. Aber mit Ja, Chef in der Küche wird dann schon der Küchenchef angesprochen. Ne?
Ich frage mich, also Chef im Englischen ist die Bezeichnung für Küchenchef, oder?
Ja.
Gut, okay. Ja. Also, falls jetzt noch irgendjemand dran geblieben ist und kein Knoten im Gehörgang hat, Philipp, du hast eine unglaublich tolle Stimme im Podcast. Wir sitzen ja immer hier und haben Kopfhörer auf. Für all diejenigen, die es nicht wissen, dann kann man all das noch deutlich besser hören, was man so miteinander bespricht. Du hast eine super angenehme, du hast eine richtig klassische Podcast-Stimme, finde
ich. Das freut mich sehr. Meine Tochter hat mal gesagt, ob ich hier mal ein Hörbuch einsprechen kann.
Ja,
das werde ich irgendwann mal tun. Ja, ich wäre auch sehr gern heute persönlich vorbeigekommen, Sebastian. Ich mag das immer, einen Podcast zu machen, wenn man sich face-to-face gegenüber sitzt. Das finde ich immer nochmal, da kommt immer nochmal eine andere Dynamik rüber, aber ich hoffe, das holen wir irgendwann mal nach. Weil ich habe dir ja auch noch ein Gastgeschenk. Ich bin ja heute dein Gast.
Du bist mein Gast.
Und als Gast bringt man ein Gastgeschenk mit. Und das überreiche ich dir nächstes Mal.
Da freue ich mich sehr drauf.
Ich kann dir aber einen kleinen Tipp geben. Du machst ja Sport, du machst ja sehr viel Sport. Und ich beneide dich, was das angeht, durch deine Disziplin und dein Durchhaltevermögen. Und es hat was mit High Rocks zu tun. Und das bringe ich dir nächstes Mal mit, wenn ich das sehe.
Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ich hatte jetzt eben die ganze Zeit überlegt, ob wir überhaupt darüber sprechen, dass du nicht vor Ort bist. Aber das ist ja Quatsch. Warum sollen wir nicht darüber reden? Ich freue mich da sehr drauf. Und ich hätte mich auch sehr auf unser Vis-à-vis gefreut. Das ist ja nur die halbe Wahrheit, die du eben gerade von dir gegeben hast. Der andere Teil der Wahrheit ist ja der, ich hätte eine Stunde später weniger Zeit nach hinten raus gehabt. Also dementsprechend haben wir beide da was zu beigetragen, aber wir sind hier ja bestens miteinander verbunden.
Genau.
Also das heißt, im Audiovisuellen hörst du dich gerne und deine Tochter vor allem auch. Wie ist es im Visuellen? Kannst du dich im Fernsehen gerne sehen und auf Instagram und Co. oder ist da etwas, wo du sagst, weil so richtig eitel kannst du ja nicht sein. Du trägst die Mütze auf alle Fälle immer sehr lässig, wo man sich zwei oder dreimal fragt, hat er überhaupt in den Spiegel geguckt?
Ich trage die Mütze, weil ich vielleicht ein bisschen doch eitel bin, weil ich keine Haare mehr auf dem Kopf habe. Deswegen trage ich meine Mütze auch großteils. Ich würde, glaube ich, nicht mit Mütze aus dem Haus gehen. Aber sonst bin ich nicht eitel. Und am Anfang habe ich mich schon ein bisschen schwer getan, mich irgendwie nochmal auf der Kamera zu sehen, beziehungsweise im Fernsehen oder auf dem Handy zu sehen. Aber das hat sich nach einer Weile eigentlich gelegt, weil ich mir dachte, okay, ich kann daran sowieso nichts ändern. Und ich bin sehr zufrieden mit mir. Eigentlich im Großen und Ganzen, ich sage jetzt mal zu 90%, und die restlichen 10%, da kann ich gediegen drauf scheißen.
Du hast eine richtig schöne, spannende, weil sehr bunte Vita. Du hast eine Ausbildung 2004 gemacht im Hotel Landgasthof Mattenhaus. Und was ich einfach geil finde, anschließend dann Koch in Laupenheim bei der Bundeswehr als stellvertretender Küchenchef zum Schluss. Mhm. Also das war auch übrigens deine längste und öffentlich kaum besprochene berufliche Phase, glaube ich. Warum kaum besprochen? Weil darf man nicht, weil ihr Geheimrezepte in der Bundeswehr habt, die der Russe nicht sehen darf?
Nee, also ich bin nach meiner Lehre, ich habe ja eine kleine Probezeitverlängerung, weil ich nicht der einfachste Lehrling war, aber heute immer noch ein sehr gutes Verhältnis habe zu meinem Lehrmeister. Und danach bin ich direkt zur Bundeswehr und wollte da eigentlich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich verweigern, dann haben sie mich doch einbezogen, dann war ich da und dann irgendwie hat sich das aus eigentlich geplanten 9 Monaten wurden dann 8 Jahre.
Und
war dann doch ein bisschen länger als gedacht und hatte da aber eine gute Position, weil wir da eigentlich die letzte Kaserne in Laupheim eigentlich waren, die noch von Soldaten für Soldaten gekocht haben. Wir haben alles frisch gekocht, wir hatten eine große Küche, wo in der Zeit waren schon die meisten Großküchen der Bundeswehr schon darauf ausgelegt, dass die mit Fremdpersonal gekocht haben und einfach nur noch Convenience, und das haben wir gar nicht gemacht. Wir haben da alles frisch gekocht und da war ich noch großteils in der Großküche. Und bin dann irgendwann umgeswitcht in das Offizierscasino. Und da habe ich für die Offiziere das Restaurant geleitet. Genau.
Warum heißt es eigentlich immer Casino? Also ich kann mich erinnern, in Frankfurt bei der Höchst AG, beziehungsweise in der Jahrhunderthalle, gab es ein Casino und das war die Mitarbeiterkantine sozusagen. Mhm. Wir sind da sonntags essen gegangen mit meinen Eltern und meinen Großeltern. Es war einfach richtig geil, hast dich immer angestellt mit so einem Tablett und dann konntest du aus 4 oder 5 Gerichten wählen, hattest Styroporbecher mit der Höchster, Frankfurt Höchster Skyline drauf. Es war irgendwie lustig und das Ganze nannte sich Casino. Hast du eine Idee, warum das eigentlich so heißt?
Wahrscheinlich war das einfach ein altes Wort für Kantine, ne? Also ich kann mir jetzt keinen, ich wüsste ja. Es nicht, ich kann die Herkunft gar nicht sagen.
Also könnt ihr uns sehr gerne in die Kommentare ballern, kann ich auch direkt sagen. Freunde, ihr macht das sehr, sehr gut mit den Kommentaren. Da bin ich auch wirklich sehr dankbar für. Das hilft uns ungemein, einfach auch mal zu hören und zu lesen von euch. Machen wir das hier gut in dem Podcast? Gibt es irgendetwas, was wir verbessern könnten? Also schreibt es in die Kommentare. Und bei der Gelegenheit könnt ihr alles von Philipp Zitterbart abonnieren und das Glöckchen drücken. Das Gleiche dürft ihr sehr gerne auch bei uns machen. Ich gehe mal ganz kurz weiter, weil du hast wirklich einen beeindruckenden Lebenslauf. Du bist dann in die Selbstständigkeit 2014 mit deinem Foodtruck Rockin' Soul. Dann 2016 bis 2020 hast du die Hamburger Gastronomie unsicher gemacht, unter anderem Salt and Silver und Häbel. Wirklich zwei herausragende Adressen. Das eine hat einen Stern und Salt and Silver ist ein nicht untergehender Stern im Gastrohimmel. Dann ging es weiter mit der Mitbegründung zusammen mit Christian Orellana?
Orellanus, glaube ich, ja.
Okay. beim Madeo. Und dann hast du auch schon während der Pandemie einen Wechsel von Zügen, bist nämlich aus der aktiven Gastronomie Richtung Content und Medien und irgendwie so nach eigener, können wir gleich drauf eingehen, nach eigener Darstellung etwas notgedrungen das Ganze gemacht. 2022 Kochprofi beim Team Hirschhausen, einfach besser leben. Und dann hast du 2025 einfach mal auf Vox eine Kochsendung gewonnen, 50.000 Euro eingesackt und hast mehr oder weniger auch noch ein Kitchen Impossible Duell gewonnen. Das war noch nicht, ne?
Gewonnen habe ich das Duell noch nicht. Aber also als Preis gewonnen, ja, genau.
Als Preis gewonnen, genau.
Ich musste schon verreisen. Meine Aufgabe, mein Soll ist erfüllt. Und alles andere werden wir sehen, nächstes Jahr.
Wann kommt das? Weißt du das schon?
Ausstrahlungsdatum im ersten Quartal. Also man geht davon aus, April. So in dem Dreh rum.
Ja. Okay, also wenn ihr es im September 2028 gesehen habt, dann ist die Folge schon seit 1,5 Jahren online, ihr Crottins. Und 2026, ich fühle mich Butter, der Podcast schlechthin mit Sandro Zingeler und dir. Gleichzeitig ein erneuter Wunsch nach einem eigenen Restaurant. Das ist das, was ich so in deiner Vita zusammengetragen habe. Und bevor ich hier so richtig einsteige, frage ich mich wirklich, ob du irre bist, ein eigenes Restaurant zu eröffnen oder ob es einfach genial ist.
Ich komme nicht los. Es geht nicht. Also ich habe das jetzt gespürt. Ich habe das. Ich wollte öfters davon weg und merke einfach immer wieder, dass es mich doch wieder zurückzieht und ich es doch vermisse, sehr vermisse. Und wir sind seit 1,5 Jahren ein bisschen in der Planung. Mit wir meine ich Sebastian Sahör. Man kennt ihn vielleicht aus dem Haku, das damalige Haku. Ach, dann ja. War er im 100-200 noch, dann war er eine Zeit lang in Dänemark. Und jetzt momentan ist er jetzt dann wieder hier in Hamburg. Und wir sind so seit einem Jahr, 1,5 Jahren stark am Überlegen. Was können wir machen, wo können wir machen? Wir haben gar keinen Stress. Aber ich sehe das gerade in die Mieten, sag ich mal, in der Hamburger Gastronomie-Szene, sind einfach gerade utopisch. Und solange mir nichts Perfektes in den Schoß fällt, wo ich sage, das ist bezahlbar, solange kann ich auch noch ein bisschen warten.
Was ist perfekt, was ist bezahlbar? Wir haben ja ein paar Menschen hier, die zuhören. Vielleicht gibt's ja wirklich gerade jemanden, der sagt, guck mal, für den Philipp und für den Sebastian, also nicht für mich, für den anderen, habe ich da was?
Ja, es kommt natürlich immer auf die Lage an und ne und wie groß das Ganze ist.
Ja, du dürftest dir jetzt aussuchen.
Also wenn ich sie mir aussuchen dürfte oder wenn wir es uns aussuchen dürften, dann sind wir so zwischen 40 und 50 beziehungsweise 30 und 50 Sitzplätze. Kommt drauf an, welche Lage es hat. Natürlich wäre irgendwie St. Pauli schön, es wäre natürlich irgendwie Altona schön, in Ottensen schön, irgendwas natürlich, was zentraler geht. Und da, ich habe letztes Mal geguckt und alles, was über, sag ich mal, 200.000 Abstand ist, bin ich nicht bereit dazu zu zahlen. So. Wir haben letztes Mal eins aufgeploppt,
Da waren wir in einem Bereich von 1 Million für nichts, also für einen leeren Raum, wo ich mir denke, da wer soll das noch bezahlen können? Kein Junggastronom oder kein Neugründer kann sich so eine Immobilie irgendwie finanzieren. Ja, und da sind wir jetzt einfach gerade peu à peu auf der Suche, und wenn sich da was entwickelt, wir halten immer unsere Ohren auf und unsere Augen, und natürlich sind ein paar Leute unterwegs, die suchen für uns auch, aber das Perfekte oder beziehungsweise die Location, wo uns sagen, ja, das passt für uns, war jetzt noch nicht dabei.
Wir servieren kurz Werbung, dann geht's weiter.
Also, man sagt ja immer, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Bei meinem heutigen Werbepartner Big Green Egg ist die Antwort ziemlich klar. Ohne das Egg wird das Huhn einfach nicht besonders. Denn das hier ist ja nicht einfach nur ein Grill. Das hier, Freunde, ist eine kleine kulinarische Religion in Eiform. Die Idee dahinter ist über 3000 Jahre alt und stammt aus Asien, vom sogenannten Kamado, also einem traditionellen Keramikofen. Und irgendwann wurde daraus eben das Big Green Egg. Was ich daran so faszinierend finde, dieses Ding sieht nicht nur gut aus, diese Form hat einen echten Sinn. Frei nach dem Motto Form follows Function. Die Eiform sorgt dafür, dass Hitze und Feuchtigkeit perfekt zirkulieren, also maximale Kontrolle und maximaler Geschmack. Und mal ganz ehrlich, das Big Green Egg sieht dabei auch noch aus wie aus dem Ei gepellt. Also genau deshalb steht dieses ikonische grüne Ei nämlich nicht nur in Gärten von absoluten Food-Nerds, sondern auch in Sterne-Restaurants auf der ganzen Welt. Weil das Ding eben alles kann. Grillen, smoken, backen, Pizza, Fisch, Gemüse, Brot. Ehrlicherweise also mehr als so manche Küche. Oder wie Big Green Egg selber sagen würde, cooking is an act of love. Und genau so fühlt es sich irgendwie auch an.
Zurück an den Tisch. Viel Spaß beim Weiterhören.
Philipp, wo bist du Koch geworden? In deiner Ausbildung oder erst später?
Ich glaube, da spreche ich für alle Küche. Ne? Wirklich kochen wird man, oder ein wirklicher Koch wird man nach der Ausbildung. Und bei mir war es weit danach. Ich sage jetzt mal, richtig angefangen wieder zu kochen habe ich in Hamburg. Und das war die erste Station bei Soul & Silver. Davor war ich.
Wenn man davor steht, links oder rechts?
Davor links, also es ist beim ersten Restaurant. Mhm. Genau, wir hatten das zweite, war ja noch gar nicht da auf. Und da habe ich damals mit dem Simon zusammen als erste zwei Köche dort angefangen. Da haben wir mit eröffnet.
Levante Küche.
Genau, die Levante. Also damals noch südamerikanische Küche komplett. Und das war, sag ich mal, das war die Anfangszeit wieder in Hamburg, wo ich wieder richtig doll aktiv gekocht habe. Wo ich auch viele tolle Leute kennengelernt habe, die ja dieses Thema Essen ganz anders behandeln, Thema Kochen ganz anders sehen. Und wenn man nur die Jungs sieht, ja, Jo und Cosi, die nicht gelernte Köche sind, die aber ein Verständnis haben für Kulinarik, das weit, weit über viele gelernte Köche hinweggeht. Und dann hast du so einen tollen Küchenchef damals gehabt mit Simon, den du nachts um 3 geweckt hast, und der konnte dir jedes Rezept runterrattern, ohne darüber zu überlegen. Da hast du solche Cracks dabei. Und da hat die Zeit angefangen, wo ich einfach sehr viele tolle Persönlichkeiten kennenlernen durfte in der Gastronomie.
Und das hat quasi dazu beigetragen, dich als Koch weiter zu formen, beziehungsweise das bis dato Erlernte auch wirklich so umzusetzen, um irgendwann zu merken, ach guck mal, ich fange richtig an, das zu können.
Ja, also das müssen andere bewerten, ob ich es richtig gut
kann. Ein Gefühl hat man.
Ja, ich glaube, ich bin jetzt nicht der schlechteste Koch, aber da bin ich jetzt auch ganz pragmatisch und sehe das ganz real. Da befinden sich Welten zwischen mir und anderen Köchen. Ich bin ein guter Koch und ich habe ein Verständnis für Geschmack und kann auch sehr gut improvisieren. Und habe da einfach irgendwann nach der Zeit bei Soul & Silver, das war eine sehr anstrengende Zeit für mich, brauchte ich eine Auszeit und habe mir die bei einer längeren Reise nach Ostafrika genommen. Ich hatte einen Burnout in der Zeit bei Soul & Silver und habe mich dann wieder distanziert davon. Und auf dieser Reise habe ich einen Fotografen kennengelernt, der sehr gut befreundet war mit Fabio oder immer noch ist wahrscheinlich. Und
Fabio Hebel.
Genau, Fabio Hebel. Und dann kam ich ins Hebel. Dann kam ich ins Restaurant Hebel nach dieser Reise.
Ach.
Ja. Kam ich von Soul & Silver, von dem Surfer-Vibe zu plötzlich, wir machen doch eine gehobene Küche. Und das war einfach ein Kontrast, der mir auch sehr gut gefallen, mit offener Küche zum Gast hin. Das war dann ein sehr doller Tapetenwechsel, aber für mich ein, in die Welt der, sag ich mal, gehobenen Küche einzutauchen, ein sehr wichtiger und guter Schritt.
Wir haben hier heute übrigens auch eine Art Tapetenwechsel, liebe Zuhörende von Studio Gastro. Wir haben präsentiert von unseren wunderbaren Freunden von Big Green Egg den Studio Gastro Hot Take. Bedeutet im Klartext, dass das Gespräch mit Philipp Zitterbart nach dem Gespräch hier noch gar nicht zu Ende ist, sondern nachdem die Folge vorbei ist, geht sie noch weiter. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob man das versteht, was ich gesagt habe, aber wir haben mehr Philipp Zitterbart heute in dieser Podcast-Folge, als ihr vielleicht dachtet, dass sowieso schon drin ist.
Na, wenn's um Thema Grillen geht, habe ich auf jeden Fall noch einen Lifehack.
Also es muss nicht um Grillen gehen, aber es ist hervorragend. Es kann auch um Grillen gehen. Da freut sich natürlich Big Green Egg. Also es soll jetzt nicht nur darum gehen. Aber um was es dann am Ende des Tages geht, das hört ihr im Anschluss an diese Folge, in der Folge, nach der Folge. Ich find's toll, Philipp, dass du wie eben gerade über dich selber sagst, dass du kochen kannst. Und würde für mich jetzt so ein bisschen den Schluss zulassen, dass du deinen Wert ganz offensichtlich kennst und den auch benennst.
Ja, also irgendwann muss man das, glaube ich, machen. Irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man sich selber nicht unter den Scheffel stellen darf. Schön. Und auch nicht muss und sich da klar positionieren muss. Das habe ich lange nicht gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, mit Anfang 30 wusste ich nicht, wer ich nicht sein will. Und ich glaube, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ich weiß immer noch nicht, wer ich sein will, weil das will ich gar nicht, das will ich gar nicht betiteln, aber ich weiß, wer ich nicht sein will.
Wer willst du denn nicht sein?
Ich will kein Arschloch sein. Und das ist einfach, und das ist eigentlich relativ einfach, ne? Ich schade einfach keinem Menschen. Sei einfach korrekt zu allen anderen, geh normal mit anderen um, so wie du es auch empfangen willst. Und so, ich will kein, naja, wie sagt man, auf Social Media gibt es sowas, das heißt Stunt Food. Das sieht schön aus, aber wenn man hinter die Kulissen blickt und es nachkocht, dann weiß man, das funktioniert nicht. Es sieht einfach nur geil aus, das ist einfach nur für die Show. Und genau so will ich eben nicht sein. Ich will das schon machen, was ich da präsentiere, dass die Leute checken, okay, das ist auch er. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ich verstell mich nicht, ich brauche mich nicht verstellen. Und ja, das funktioniert.
Ich habe die Tage irgendwo gehört oder gelesen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, und das fand ich wirklich schön, das passt nämlich jetzt gerade zu dem, was du gesagt hast, Philipp. Wenn du die Möglichkeit hast, was Gutes zu tun, mach's. Ist total simpel, ehrlicherweise, so die Chance zu ergreifen, weil oft hat man ja den Gedanken und denkt sich, ach guck mal, hier könnte ich jetzt ja gerade helfen oder da könnte ich ja gerade ein bisschen unterstützen. Und noch schöner ist es, glaube ich, wirklich, wenn man den Gedanken nicht Gedanken sein lässt, sondern direkt die Tat draus folgen lässt. Das kann ja damit anfangen, dass dich jemand vom Aldi fragt, ob du ihm was mit rausbringen kannst. Und wir sind ja ganz schnell dabei zu sagen, sorry, ich habe leider gar kein Kleingeld, obwohl die Frage gar nicht nach Kleingeld war, sondern es ist halt so drinne. Also da hat natürlich Apple Pay und Co. der Obdachlosigkeit einen Bärendienst erwiesen. Aber genau sowas. Also deswegen finde ich das toll, was du sagst, und kann es auch total fühlen.
Ich finde, es ist einfach auch ein positiver Egoismus, den man auch haben darf. Also man darf egoistisch sein. Man sollte öfters auch an sich denken. Das ist doch vollkommen okay. Und wenn man dann noch anderen was Gutes tut, dann kann man einen positiven Egoismus haben. Und wenn man jetzt rumblickt, Spenden ist auch ein positiver Egoismus, den man hat. Warum?
Also, weil du es absetzen kannst?
Nein. Und wenn man sich dann gut fühlt, wenn man was Gutes getan hat, das macht man ja für sich.
Ja,
und das macht man für sein eigenes Wohlbefinden, dass man sagt, okay, ich habe jetzt was Gutes getan.
Tue Gutes und sprich darüber oder tue Gutes und halt's Maul?
Nee, ich bin eher so, tue Gutes und halt's Maul. Ich muss damit nicht an die Öffentlichkeit gehen. Will ich auch gar nicht. Weil ich es für mich mache und die Person, für die denen ich was Gutes mache. Ich beschenke gerne, das mache ich sehr gerne.
Ah ja?
Ja.
Grüße gehen raus an Andy Zingler, der macht das auch, Andy Zingler, wie wir ihn nennen, der macht das auch gerne.
Ja, ich überrasche gern einen Kumpel zu mir, keine Ahnung, letztes Mal ein Kumpel beiläufig gesagt, er liebt diese, jetzt ohne Werbung, diese Chips, ungarische Art, glaube ich.
Aha,
Chips. Und da habe ich ihm einfach einen ganz großen Karton mit 20 Chips nach Hause geschickt. Und er wusste nicht so. Sowas mache ich gerne. Oder ich überrasche gerne Leute. So. Und das macht mir ein gutes Gefühl und dem anderen ein gutes Gefühl. Und ey, das ist doch schön, wenn beide ein gutes Gefühl haben.
Ja, das wirklich. Ich liebe ja die Weingummis von Katjes. Ganz nebenbei. Küche. Sind wir ja irgendwie auch bei Struktur und bei klaren Abläufen. Und ich habe mich gefragt, um nochmal so ein ganz kleines bisschen darauf einzugehen, wo du eigentlich herkommst und was ihn bis heute prägt. die wirklich lange Zeit bei der Bundeswehr, hat die dir über Küche, Führung und Struktur Dinge beigebracht, die du dann auch ja am Pass einsetzen konntest?
Ja, also eine Struktur in meinem Leben hat es gebracht. Ich war damals ein sehr chaotischer Lehrling und als ich aus meiner Lehre rausgegangen bin, war ich immer noch sehr chaotisch und wahrscheinlich auch großteils der Bundeswehrzeit noch sehr chaotisch, aber irgendwann hat es bei mir auch gefunkt und natürlich muss man da funktionieren, man muss sich an Regeln halten, man muss sich an Ordnung halten und das prägt einen natürlich. Irgendwann hatte ich das im Laufe der Zeit mal wieder verloren, weil es tauchen Probleme im Leben auf, die einen aus der Bahn werfen und dann gerät das ganze Konstrukt wieder ins Wanken und das ist aber auch nicht schlimm, wenn man Punkte hat, zu denen man sich wieder zurückrufen kann. Und das muss man auch über die Zeit lernen. Jetzt habe ich meine Familie, jetzt habe ich meine Frau und ich merke, wenn ich manchmal meine Struktur flöten geht, dann weiß ich, dass ich so Leute um mich herum habe, die erden mich wieder und strukturieren mich wieder, weil in meinem Hirn funktioniert oft einiges durcheinander und da bin ich sehr froh, dass um mich herum Leute sind, die das ein bisschen regulieren können.
Und gibt's Dinge, die du eigentlich schon ganz gut konntest, also recht früh, und gab's Dinge, die du tatsächlich erst lernen musstest?
Das habe ich letztes Mal erst gerade drüber gesprochen. Ich habe letztes Mal drüber nachgedacht, was konnte ich schon immer richtig gut und habe dann festgestellt, nichts. Ich konnte alles. Ich konnte alles ein bisschen. Ich konnte eine Sache nie richtig gut. Genau. Und ich kann eben alles so ein bisschen und das macht mich. Und dann habe ich überlegt, macht mich das zufrieden? Ich sage, ja, wenn ich alles ein bisschen kann, es ist für mich geil. So. Das ist
aber hat man nicht auch die Idealvorstellung, dass man in irgendetwas outstanding ist? Also dass
also wenn du jetzt zum Beispiel, du bist ein sehr erfolgreicher Sportler im High Rocks, aber du weißt ja für dich schon, dass es immer einen gibt, der besser ist als du.
Ja, das stimmt.
So, und warum soll ich jetzt irgendwie nach dem Extrem greifen und zu sagen, solange mich das glücklich macht, was ich in dem Moment mache, es kann egal sein, ob es das Kochen ist oder Computerspielen oder Badminton, wenn ich dann zufrieden bin in dem, was ich da tue, dann macht es mich glücklich. Dann muss ich nicht noch in die Extreme
gehen. Ja, nehme ich an. Finde ich gut. Und was ist dann auf diesem Level, auf diesem 3-Plus-Level, was ist die eigentlich Philipp Zitterbart-Küche heute?
Wie ich mich selber nicht definieren kann, also wo ich sagen, ich weiß noch nicht, wo ich stehe und das wird, glaube ich, wahrscheinlich mein ganzes Leben lang so sein, muss ich sagen, es ist meine Küche auch. Ich kann es nicht ganz gut definieren. Ich weiß nur, dass ich sage, es ist simple Produkte, sind lecker gemacht mit, also auf mein Kochen jetzt. Wenn ich jetzt aber in die Zukunft blicke und ich sage, irgendwann haben wir vielleicht ein eigenes Restaurant oder wir machen ein längeres Pop-up, dann ist es für mich natürlich eine regional-saisonale Küche, die mit den Produkten hierzulande spielt. Das ist aber nicht nur eine Floskel, weil das ist bei vielen auch eine Floskel. Und schön, wenn man das auch lebt. Also zum Beispiel hier die Gastronomien, die Landgasthöfe, das ist ja regional. Und wie oft gehen wir nicht mehr in solche Restaurants und vergessen das. Und das müsste man, diese Küche hätte ich Lust oder wieder neu zu beleben. Nicht 1:1 nachzumachen, weil das ist natürlich, vieles ist eingestaubt, vieles muss man entstauben, vieles kann man nicht komplett neu denken, aber in neuen Umhang kleiden. Und da hätte ich sehr große Lust drauf, das nochmal anzufassen.
Wenn man so ein bisschen in die Recherche geht und guckt, wer ist eigentlich Philipp Zitterbart, was macht er alles, dann findet man unzählige YouTube-Videos, man findet andere Bewegtbildformate, man findet natürlich auch viele Dinge zum Hören. Auf Instagram bist du unheimlich aktiv, hast eine große Community. Ich habe irgendwie an einem Punkt gedacht, irgendwie ist Philipp so ein Finn Kliman der Kulinarik. Würdest du sagen, ohne jetzt irgendein Maskengate, würdest du sagen, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber geht tatsächlich in die Richtung. Ich bin so ein Daniel Düsentrieb und mache eigentlich das, was mir Spaß macht. Und wenn ich dann noch ein bisschen Kulinarik mit reinbringen kann, why not?
Den Vergleich würde ich jetzt nicht ganz ziehen. Aber ich würde gerne mehr machen, das, was Spaß macht. Aber meistens
muss man erst Sachen machen, die nicht so viel Spaß machen, um dann so viel Geld zu verdienen, dass man Sachen machen kann, die wirklich Spaß
machen. Aber du hast ja jetzt 50.000 gewonnen. Wie viel ist denn davon noch über?
Aber wir beide wissen, was von da noch übrig bleibt, das ist ja nicht viel. Na, da kommt erstmal der Vater Staat.
Das würde implizieren, dass ich die schon mal gehabt hätte. Wirklich? Ich dachte, das ist sowas wie ein Lotto gewinnen.
Nein. Ich habe ja was dafür getan. Wenn man Lotto spielt, dann ist es ja relativ großes Glück.
Ja.
Na, dann machst du da ein paar Zahlen hin, aber ich habe ja körperlich mich wirklich aktiv darum bemüht, das zu bekommen. Und deswegen sagt der Staat, hallo, wir hätten gern was davon. Und dann kann man sich ja überlegen, wie viel er da noch übrig bleibt. Ja, das ist nicht ganz so viel. Aber
mehr als man vorher hatte.
Und das natürlich kann man jetzt Sachen machen oder hat man Sachen angefangen, die vorher ein bisschen schwieriger waren. Aber unabhängig davon schaue ich schon, dass ich noch in meinen jüngeren Jahren, ich bin ja noch nicht so alt, Sachen machen will und kann, die anders sind vielleicht. Ja.
Obwohl ein Gasthof, von dem ich ja weiß, dass dir das am Herz liegt, du hast ja eben auch schon das Thema so ein bisschen angeschnitten, das wäre jetzt ja per se nichts Neues, hat es schon mal gegeben, aber Gasthöfe sterben aus. Und hast du eine Idee, warum Gasthöfe aussterben? Und zweite Frage, wer kann denn heute es sich sprichwörtlich noch leisten, überhaupt zu gründen?
Ja, ich glaube, Gasthöfe sterben aus, weil es einfach keinen Nachwuchs auf dem Land gibt. Ne? Also wenn wir von Gasthöfen sprechen, wie hier auf dem Land, ich wohne ja zwischen Hamburg und Bremen, sehr ländlich, da gibt's wenig Nachwuchs, die dann kommen. Und ich glaube, da muss man nochmal angreifen, an eine Förderung zu gehen, was nicht unbedingt was, also ja auch was Köche und Köchinnen angeht, aber eine Förderung, was die Kulinarik auf dem Land angeht. Und das ist, man kriegt zu wenig junge Leute mehr in diese Läden rein. Weil natürlich, jeder von uns kennt diese Läden. Jeder von uns kennt, wenn man von Dorf zu Dorf fährt, dann gibt's diesen Landgasthof, wo man immer vorbeifahrt und sich denkt so, wie funktioniert er noch? Oder funktioniert er überhaupt noch? Oder sich irgendwann denkt, da müsste ich mal rein, aber dann irgendwie doch nicht reingeht. Und das meine ich mit Regionalität sagen, aber dann nicht leben. So, geh doch mal rein. Geh einfach mal rein und guck, was dich erwartet. Und guck nicht drauf, was irgendwelche Leute sagen über Bewertungen, sondern überzeug dich dann selber und fordere das Ganze.
Hab ich zuletzt gehabt, wenn man von Frankfurt, von Hamburg Richtung Frankfurt fährt und dann fährt man logischerweise auf der Autobahn nach Hannover, das ist die A7, ne? Oder ist das die A1?
Ich fahre nach Google Maps.
So. Ja. Und es gibt eine Route, die dich dann richtig ländlich führt. Die führt dich von der Autobahn runter. Mhm. Ich glaube, zwischen Bremen und Hannover ist das dann. Mhm. Und dann fährt man verhältnismäßig lang ländlich. Und da bin ich mindestens an 3, 4, 5 Gasthöfen vorbeigefahren zur Mittagszeit und bei jedem Einzelnen hatte ich den Gedanken, da könnte ich doch eigentlich mal anhalten. Ich habe es natürlich nicht gemacht, aber es ist im Prinzip genau das, was du gerade sagst, weil ich glaube, den Drive, die Lust, den Impuls, den haben ganz, ganz, ganz viele. Ne? Also so das Altgekannte wieder einzuatmen, diese undurchsichtigen gewölbten Fensterscheiben, kennen wir ja irgendwie alle. Stellt sich mir die Frage an dich, verlieren wir die Orte, die niemand mehr will oder Orte, die niemand mehr wirtschaftlich betreiben kann? Weil das ist ja auch nicht mehr wegzudiskutieren. Hatten wir auch schon kurz eben.
Ich glaube, wollen schon. Also ich glaube, wenn wir in die jüngere Generation gehen und da sehe ich jetzt irgendwie Anfang 20, wer geht da aufs Land und geht in so einen Landgasthof? Das macht man ja gar nicht mehr. Ne? Weil das gar nicht so beworben wird. Ich glaube, dahingehend fehlt auch einfach die Aufmerksamkeit für die Landgasthöfe, was dann auch wiederum 1:1 führt, dass es dann wirtschaftlich einfach nicht mehr ganz so viel Sinn macht, diesen Betrieb so zu führen, wie er damals geführt wurde. Ich kenne es auch von mir, die Öffnungszeiten ändern sich. Dann hast du nur noch irgendwie 3 Tage die Woche auf so einen Landgasthof oder so einen Gasthof. Und dann muss man das halbe Personal reduzieren. Ich glaube, man müsste, das ist auf die Region bezogen und die Städte bezogen, mehr darum kümmern, um solche Läden aufrechtzuerhalten, die zu bewerben, da zu sein und sich zum kümmern. Weil das sind einfach, ich bin kein Fan von Tradition in dem Sinne, dass man sagt, man muss sich daran halten. Aber hier geht irgendwie eine Essenskultur verloren, die wichtig ist. Für jede Region.
Welche?
Naja, eine unkomplizierte, leckere Küche. So, ohne.
Also dicke Soße, nee, Kroketten, Fleisch und.
Guck, das muss ja nicht mal Fleisch sein, aber wenn ich jetzt. Ich vermisse es, an einen Tisch zu sitzen. Und dann kann die Garnitur auch gerne eine Orangenscheibe sein, obwohl die da gar nichts zu tun hat. Aber wenn ich weiß, das ist ein leckeres Cordon Bleu oder es sind leckere Maultaschen, dann macht das mit mir was. Dann ist es eine leckere Bratensauce und ich weiß, die Bratensauce ist hausgemacht. Und das ist da alles eine sehr verständliche, unkomplizierte regionale Küche. Und das vermisse ich oft, weil wir unseren Fokus einfach verlieren. Wir setzen den anders. Du hast bestimmt mitgebracht, in Hamburg hat ja ein neuer Pizzaladen aufgemacht. Verkaufen sehr große Slices.
Die New York, genau. Ja, wie heißt das? Heißt nicht New York Slice Bar?
Ja. So, und dann verstehe ich nicht, wie einer oder eine, egal wer, da reingehen kann, zweimal in eine Pizza Slice Bar ist und sagt, das ist die beste Pizza Hamburgs. Shut the fuck up. Kannst du gar nicht sagen. So, wie viel Pizzaläden gibt's in Hamburg? Wie viel Pizzerien? Wie viel traditionelle Pizzerien gibt's in Hamburg?
Weiß ich zufällig ganz genau.
Wie viele Pizzerien es gibt?
Ja, kann ich hier aber jetzt nicht laut sagen.
Okay. Und dann denke ich mir, ja, da wird ein Hype um etwas gemacht, was dem nicht entspricht. So, und wo ich mir denke, wir verlieren die anderen Läden, die einen Hype brauchen, die kleinen Läden, die unauffälligen Läden, die schon seit Jahren in unseren Straßen existieren und wir immer dabei daran vorbeilaufen und uns eigentlich gar nicht so wirklich mehr trauen, da reinzugehen, obwohl wir wissen, das sind authentische Läden, das sind gute Läden.
Aber woher kommt bei so einem jungen Mann wie dir so ein altersweißer Mann Gedankentum, weil das, was du jetzt, ich provoziere, das, was du gerade äußerst, ist ja, früher war alles besser, wir brauchen keine Slice-Bar von 67 to Napoli ist das, glaube ich, die da mit drinstecken, ne? Oder wie das heißt, also ein Pizzaladen aus Hamburg. Und da würde ich jetzt einfach mal die Gegenposition einnehmen und sagen, naja, aber trotz alledem folgt der Trend auch dem Zeitgeist und der Zeitgeist ist nun mal momentan genau das. Eine Location, die sehr leicht zu erreichen ist, mitten in der Innenstadt, auch noch Premium-Lage, dann mit Instagrammable Verpackungen und natürlich mit Touchscreen und Co. Und ja, ich habe auch eher das Feedback gesehen auf Instagram und Co., dass diese Slices herausragend lecker sind. Ich habe auch den einen oder ich habe ehrlicherweise nur einen Roast gesehen. Da hat der Roaster aber zurückgeroastet, fand ich total schade. Grüße gehen raus an Giet Pelzenstein. Dem kann man übrigens mal folgen, dem Giet Pelzenstein. Du kennst ihn wahrscheinlich Pelzi, auch. Ja, ja. Pelzi ist wirklich, ich finde mal eine ganz andere Art von Restaurant, Tasting. Macht er gut. Man merkt natürlich, dass er gelernter Werber von Haus aus ist, weil er kann sehr gut mit dem Florett des Wortes umgehen. Also hat einen schönen Instagram-Kanal, gibt sich sehr viel Mühe in seinen Reels, also dem kann man gerne mal folgen. Also da würde ich jetzt einfach so ein bisschen provokant jetzt mal sagen, ja, ist gut, Philipp, geh mal wieder runter in Keller und bring die Korkwand wieder an.
Ich hab hier eine Korkwand, da hängen alle meine Infos. Natürlich habe ich eine Korkwand. Nein, weil wir einfach in diesen Läden unsere Erinnerungen haben und unsere keine Ahnung. Wenn ich jetzt eines deiner Lieblingsrestaurants ist ja auch der Fischereihafen.
Das stimmt wohl.
Ja, guck mal. Wow, und braucht der Fischereihafen ein größeres Tamtam, eine größere Aufmachung, einen besseren Instagrammable Teller? Braucht der ein größeres? Nein, braucht er nicht.
Nein,
er
aber brauchen wir noch 10 Fischereihafen-Restaurants? Auch nein.
Nein, aber brauchen wir ein gutes Restaurant auf dem Land, das dann vielleicht doch auch noch ausstirbt? Ja. Ich glaube, auch in diesen Restaurants beziehungsweise in diesen Gaststätten haben wir Teile unserer Jugend verbracht, Teile unseres Erwachsenwerdens verbracht. Wir haben da vielleicht unser erstes Bier getrunken. Wir haben da unsere erste Feier verbracht, der Schützenverein.
Ich weiß wirklich noch die Namen. Ja, du hast so recht. Bei mir war es entweder die Schöne Aussicht oder Gasthaus Rudolf, auch Batzenhaus gemeint, oder es war der Grüne Baum. Also du hast natürlich vollkommen recht, Philipp. Ja.
Und dann darf es auch, ich bin Fan, dann darf es auch die Tischdecke sein und dann darf es auch der Salz-Pfefferstreuer mit dem Zahnstecher Duett-Trio da stehen auf dem Tisch. Das darf auch wirklich alles so sein und das mag ich auch sehr gerne und da kann man mich dann auch altmodisch nennen, aber ich verstehe aber auch auf der anderen Seite genau diese Läden wie diesen New York Slice Laden, verstehe ich. Das ist vollkommen okay und da hat auch seine bestimmt seine Daseinsberechtigung, aber wir dürfen das andere nicht verlieren und wir dürfen da unsere ich bin auch nicht so der ganze Zeit der Fan davon, in der Vergangenheit zu leben, aber Erinnerungen, die wir geschaffen haben, eine Kulinarik, die wir geschaffen haben, dürfen wir, glaube ich, nicht so ein bisschen verlieren.
Aber der Landgasthof von der Jenny unterstrich 2021 ist dann halt die New York Slice Bar in 16 Jahren.
Das ja.
Wenn sie, so traurig das ist. Hey, also übrigens,
wenn sie da ihre Taufe ihres Sohns gefeiert hat, hey, fair.
Ah, guter Punkt.
Gut.
Ich mag deine Denke. Es ist ja genau die Taufe. Die Taufe von Julius wird da wahrscheinlich nicht gefeiert.
Wo kommen wir an einen Tisch zusammen? Das sind Orte. Und auch ich hab die Folge angehört mit Sebastian zum Beispiel.
Brüssi. Ach, du hast das. Okay,
ja. Das ist ein Ort. Der schafft Erinnerung, der schafft eine Dynamik, der schafft durch eine gleichbleibende Konstanze, eine Qualität, die hoch ist, ein Gefühl von, ich will an diesen Ort zurückkehren. Und das macht diesen Ort so besonders. Auch ein Stemmenberger. Nein, das sind einfach Orte, die bewahren etwas. Und das sollten wir öfters bewahren.
Wie realistisch ist es, den eigenen Laden heute noch für einen jungen Koch? Ohne Kapital, ohne Reichweite, ohne Netzwerk?
Schwieriges Thema, glaube ich. Ne? Von null ist eigentlich fast unmöglich. Ne?
Ja.
Also ich würde sagen, ohne jemand an der Seite zu haben, das ohne als Partnerschaft zu sehen, ist es eigentlich fast unmöglich, dann einen Solo-Ausritt zu machen. Natürlich kann man sagen, wenn man das Wichtigste ist ein gutes Businessplan. Und wenn man einen guten Businessplan hat und damit zur Bank geht und sagt, so, liebe Bank, habt ihr mir so viel Geld, dann kann das gut funktionieren, ja. Aber dann sind ja immer noch die horrenden Mieten oder horrenden Ablösen, die gerade stattfinden, wo ich sage, das macht gar keinen Sinn. Das macht, was hat das für eine Relation? Das Gleichgewicht ist nicht in Waage. So, das macht keinen Spaß. Und das macht mich wirklich fuchsig, wo ich mir denke, auf der einen Seite wollen wir, dass Neugründer, wir wollen, dass Leute mutig sind, dass sie Restaurants eröffnen oder Geschäfte eröffnen. Aber auf der gleichen Seite verhindern wir das. Oder es wird verhindert, dass wir uns das gar nicht leisten können.
Würdest du denn heute ohne deine Bekanntheit und die Kontakte nochmal genauso gründen, wie du es damals gemacht hast?
Was ich immer wieder machen würde, und ich glaube bis zum Ende meiner Zeit mit jemand anders das zu machen. Ich habe damals ins Fettnäpfchen gegriffen, habe sehr viel Blut, Schweiß und Tränen dafür geopfert und habe mich in Menschen getäuscht, würde es aber immer wieder machen, mit jemand anders zusammen eine geschäftliche Partnerschaft einzugehen, weil ich glaube, wenn wir das verlieren, in Leute zu vertrauen, dann macht das alles gar keinen Sinn mehr. Deswegen würde ich ein paar Sachen anders machen, aber ich würde es auch wieder mit einem Partner machen.
Hat's viel mit Durchhalten zu tun?
Ja, mit Kompromissen eingehen, vor allem auch privater Ebene. Ne? Das weiß man aber, glaube ich, wenn man in die Gastronomie lebt und immer aus der in der Gastronomie ist, dass man da oft die Familie hinten anstehen muss. Als erstes kommt das Geschäft, dann kommt die Familie. Und das muss man sich im Klaren sein, wenn man sich selbstständig macht, dass es noch mehr in den Fokus gerät. Und dass man nicht nur fünf Tage die Woche zu arbeiten geht, sondern dass man 7 Tage im Laden ist und dann auch nicht nur seine 8 Stunden runterrockt, sondern dann 16 bis 20 Stunden da ist in seinem Laden.
Weil Selbstständigkeit, Arbeiten, in jeder Branche, aber es ist jetzt nun mal ein hauptsächlicher Gastronomie-Podcast, deswegen geht es mir jetzt natürlich hier um Gastronomie, hat ja immer irgendwie was mit Aufhören, mit Hilfe annehmen oder auch mit Loslassen zu tun. Und mir ist wirklich aufgefallen in all den Jahren, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dass ich mich frage, warum erzählen wir Unternehmertum oder ihr Unternehmertum eigentlich immer als eine Geschichte vom Durchhalten? Warum ist das so?
Weil nur durchs Durchhalten man natürlich irgendwann ans Ziel kommt, ne? Aber für mich war auch diese Reise, wo ich gemerkt habe, an einem Punkt kommt man an, wo man sagt, man kann an einem Punkt ankommen, wo man sagt, nee, bis hierhin und es geht nicht weiter. Mhm. Sonst verliere ich alles, sonst verliere ich mich, sonst verliere ich die Menschen um mich herum. Und dann ist es kein Rückschritt. Dann ist es ein, wenn dann vielleicht ein kurzer Stillstand. Und dann kann man innehalten, dann kann man nochmal Revue passieren lassen. Was habe ich gemacht? Was muss man ändern? Und dann wieder nach vorne gehen.
Wenn man diesen Punkt nicht erkennt, dann kann ich mir vorstellen, kommt entweder Christian Rach oder Kemal Üris und versuchen euch zu helfen. Woran merkt man denn, ob man noch für etwas kämpft oder ob man eigentlich nur noch festhält?
Ich glaube, wir müssen öfters den Menschen zuhören, die in unserem engen Kreis um uns herum sind und da nicht
gut meinen.
Ja, also da rede ich jetzt nicht unbedingt von den Stammgästen, die kommen oder von den Gastro-Kollegen, sondern dann rede ich von dem engen Freundeskreis, ja, sondern engen Familienkreis, weil die merken als erstes eine Veränderung und das zweite ist natürlich die Zahlen. Na, dann müssen wir ganz ehrlich sein. Wenn ich kann so lange an etwas festhalten, wenn die Zahlen nicht funktionieren, dann funktioniert's nicht. Und dann kann ich noch so lange schönreden. Das ist, glaube ich, die Nummer eins. So, wenn das nicht mehr funktioniert, dann halte mal,
gemein.
Ja, dann halte mal kurz still und dann überleg, macht das noch Sinn? Kann ich davon profitieren? Kann ich davon leben? Und wenn es nicht funktioniert, dann muss ich das leider abstoßen. Ja, aber ich sage ja, Stillstand heißt nicht kein Rückschritt. Darum sage ich ja Stillstand. So, du stehst und dann kann, und auch wenn du wieder zurück in deinen Beruf gehst und wieder angestellt bist, ja, dann ist es so. Dann kannst du es nochmal neu ansetzen. Dann bist du danach nur noch schlauer. Und ich aus meiner Position raus kann ich sagen, die Selbstständigkeit mit meinem eigenen Restaurant damals war kein Rückschlag für mich. Für mich und meine Familie und körperlich war es natürlich herausfordernd und teilweise auch sehr schwierig, aber es hätte mich wahrscheinlich jetzt auch nicht in diese Position gebracht, wo ich heute bin.
Gibt's trotzdem rückblickend, ob es jetzt das Restaurant ist oder auch der Foodtruck, eine Entscheidung, die du hättest, ja, oder die du heute früher treffen würdest?
Die ich heute früher treffen würde?
Ja.
Kann ich dir gar nicht so einfach beantworten, weil ich immer sage, das hat schon alles seinen Sinn gehabt, so wie es jetzt ist. Ich hätte doch eins. Aber auch da muss ich sagen, jo, ich hätte es trotzdem wahrscheinlich nicht gemacht. Bei manchen Leuten einfach auf andere Leute gehört, was sie von den Leuten halten. So.
Ah, okay.
Und da habe ich immer so mein eigenes Ding gemacht und da gehe ich ran wie mit Google-Bewertungen. Ich will es selber rausfinden. Wir können ganz viele Leute sagen, das Restaurant ist nicht gut. Ich will es selber rausfinden.
Hast du dein eigenes Bild?
Ja.
Also das heißt, wenn ich richtig verstehe, bist du der Meinung, rechtzeitig aufhören ist manchmal die bessere unternehmerische Entscheidung als dieses jetzt erst recht.
Ja, weil man mit jetzt erst recht auch oft vieles kaputt machen kann.
Du hast es eben gerade schon gesagt, du musst Leute fragen und auch zuhören, was sie über dein Restaurant, dein Unternehmen sagen und nicht nur auf die Leute hören, die dir entweder nach dem Mund reden oder die dir Mut zureden wollen. So bei der Frage, wer darf eigentlich über ein Restaurant urteilen? Sind das Foodblogger? Sind das Creator? Ist das eine Kritik? Ist das eine Reichweite? Wer sind denn diejenigen, die deiner Meinung nach über ein Restaurant urteilen dürfen und auch sollten?
Wir haben es ja gerade vorher gesagt, Pelzi zum Beispiel. Ich mag seine Art und Weise, wie er Videos macht. Ich mag seine Art und Weise, wie er spricht. Ich finde das alles sehr, sehr, sehr angenehm. Und wir sollten immer bei einer Kritik beziehungsweise einer Bewertung eines Restaurants, und das nehme ich vielleicht anderen, sind da nicht dafür, immer positiv sprechen. Wenn ich was negativ spreche, dann lass es.
So. Wie meinst du das?
Naja, also wir gehen... Auch bestes Beispiel Stemberg. Er hat Auftritt wieder bei Kitchen Possible und er kriegt eine Google-Bewertung von einem Stern, weil sein Gesicht irgendjemand nicht gepasst hat. So, jetzt kommt ein Influencer oder ein Foodblogger in ein Restaurant und dem passt jetzt was nicht. Und der hat eine Sippschaft von 700.000 Followern. Jetzt sagt er zu diesen 700.000 Followern, ey, der Typ ist so unsympathisch, das Schnitzel war kalt, der Service war zu langsam, das ist mir nicht wert wie zwei Sterne. Jo, dann hat er eine Reaktion ausgelöst, dann hat er eine Welle geschaffen, die teilweise nicht mehr tragbar ist für ein Restaurant. Und wir reden jetzt hier von einem großen Restaurant. Er kann das gut, sag ich mal, verkraften, weil er Leute da hat. Wir wissen einfach, was das Haus Stemberg ist. Aber bei einem kleinen Restaurant kann es einfach einen Genickbruch haben. Und was beflügelt ihn, beziehungsweise was kürt ihn dazu, das zu bewerten? weil wir können teilweise nicht hinter die Kulissen blicken, was an diesem Tag passiert ist, warum das gerade so passiert ist. Und darum sage ich, wir sollten immer mit negativer Kritik sehr vorsichtig sein.
Kann man, also muss man Gastronomie verstehen, um sie öffentlich beurteilen zu dürfen?
Ja. Ich finde, Gastronomie bewerten zu können, muss man vom Fach kommen. Geschmack ist wieder eine andere Sache. Das setze ich wieder auf ein anderes Blatt. Aber ich finde, viele Foodblogger sollten eigentlich einen Ausweis um den Hals tragen und sich ausweisen können. Ich bin renommierter Foodblogger. Ich habe das und das gemacht und ich habe das.
Also müsste es eigentlich ja nochmal neben all dem ganzen Google-Quatsch, wo jeder sich auskotzen darf, müsste es eigentlich ein zertifiziertes Bewertungstool geben, von dem jeder weiß, jeder, der dort bewertet, weiß, wovon er oder sie spricht.
Guck mal,
und das muss doch möglich sein. Ja, das schreit nach einer Marktlücke.
Also ich finde, es sollte natürlich
so was Kuratiertes.
Ja, was Kuratiertes sein. Und dass ich sagen kann, wenn er.
Geil.
Du kennst ja auch Julian Walter.
Ich bin nicht auf den Namen gekommen, dankeschön. Also auf Julian Walter bin ich gekommen, aber ich kann mir seinen Blog nie merken.
Ja, ich auch.
So gemein französisch.
Stress.
Ja, Trikolors. Also, Grüße gehen raus an Julian Walter, genau so einer. Ja, aber dann muss der natürlich noch bekannter werden.
Ja, und da weiß man aber, also er hat seinen Fachbereich. Er geht natürlich in die Sterne, Gastronomie. Und viele Restaurantbesitzer schätzen ihn, viele fürchten ihn, viele mögen ihn auch nicht. Aber man kann ihm eins nicht absagen, dass er einfach ein sehr hohes Fachwissen hat.
Ja,
er hat eine Kompetenz.
Ein Barometer. So. Ja, absolut.
Und da sollte es im kleineren Bereich, und ich rede jetzt von unseren Food-Influencern, von unseren Foodbloggern, da genau ein Foodblogger-Ausweis geben. Was berechtigt dich dazu, das zu machen? Natürlich kann man das nicht regulieren, aber dann muss man einfach appellieren und sagen so, ey, haut nicht jeden Dünsch raus, der euch einfällt.
Ich glaube schon, dass man das regulieren kann. Jetzt stell dir doch mal vor, du machst einfach, wir beide machen, wir gründen eine Firma oder diesen kuratierten Ort und jeder, der will, darf sich bewerben, dort bewerten zu dürfen. Wir beide suchen aber aus, ich mit meiner Arroganz und du mit deiner wirklichen Expertise, wer da Eintritt hat. Julien Walter, Haken dran. Andy Zingler, Haken dran. Rosina Oster, Haken dran. Bla bla bla. Und dann muss doch nur noch klar werden, das Ding so populär zu machen, dass jeder, der wirklich was auf eine Bewertung geben will, sich dort einwählt, um zu lesen, ach schau mal hier, die Rosina war tatsächlich schon im Landgasthof Feldberg.
Ja. So. Guck mal, da gibt's wunderbare Menschen. Und du hast ihn auch gerade gesagt, Andy Zingler macht das grandios. Ich finde das, also er ist ja kein Restaurantkritiker in dem Sinne. Und auch aber ein Andy Zingler, ein Tobias aus der Schweiz, Tobias Westen, die machen ja Mukbang. Die filmen sich dabei, wie sie essen.
Und den Blog würde ich nennen, im Westen was Neues.
und hat, glaube ich, jemals von denen einer schlecht über ein Restaurant gesprochen, das er gepostet hat? Ich glaube nicht. Mhm. Nein, haben die nicht. Weil es einfach, warum soll ich darüber Schlechtes sprechen? Weil ich habe eine Erfahrung gemacht in einem schlechten Laden, dann ist das eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und wenn ich die für mich schlecht empfinde, dann kann es viele, viele, viele Parameter haben. Meistens ist es dann, vielleicht fühle ich mich nicht gut. Vielleicht habe ich irgendwie einen Scheißtag gehabt. Vielleicht war irgendwie der Koch, die Kellnerin, der Kellner hat einen Scheißtag. Wenn ich natürlich mit einer Lebensmittelvergiftung rauslaufe und auf dem Boden laufen schon die Ratten rum, ja, dann kann ich sagen so, ey, pass mal auf, ich würde in den Laden vielleicht nicht unbedingt reingehen. Aber alles andere ist doch ich finde es ein sehr, sehr gefährliches.
Ja, total. Ich bin voll bei dir. Ich frage mich aber auf der anderen Seite sowieso auch, kann man einen Betrieb überhaupt nach einem einzigen Abend bewerten? Ja, und aber da, spätestens da, beißt sich doch, wer ist denn das? Wer beißt sich wo? Die Katze in den Schwanz, oder? Sagt man das so? Ja. Spätestens da beißt sich die Katze doch in den Schwanz, weil wenn man sagt, eine objektive Bewertung ist erst, wenn du zwei oder dreimal wo gewesen bist, um eine Tagesform ausschließen zu können, um eine eigene Emotion ausschließen zu können. Weil ich hatte nun mal Hunger, mein Tisch war nun mal noch nicht frei, der Parkplatz war auch kacke. Das heißt, ich gehe sowieso mit einer negativen Grundhaltung an diesen Tisch. Und dann ist der Kellner halt auch noch ein Blödsack an dem Abend. Das heißt, schwierig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Werbung mache ich an der Stelle sehr gerne. Ich war jetzt zuletzt im Edmondo essen, also ein Italiener, wahrscheinlich schon der Tatbestand des Nobel-Italieners aus der Big Mama Group, ist wirklich was fürs Auge, ist meiner Meinung nach wirklich was für den Gaumen und die bestechen nicht nur durch tolles Interieur und durch eine tolle Atmosphäre, sondern durch herausragendes Personal. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so Gutes, so Aufmerksames, so zurück an den richtigen Stellen zurückhaltendes und so feierndes Personal gesehen habe, wie im Edmondo, in der ehemaligen Bank in der Innenstadt in Hamburg. Das heißt, würde ich jetzt meine Frage schon fast wieder retournieren, zurücknehmen und sagen, naja, oder ist es eigentlich die Aufgabe eines jedes Restaurants, jeden Abend den perfekten Abend zu kreieren, damit man fair bewertet, weil wir sind immer so, wie wir heute sind.
Das ist natürlich der Best-Case-Ansatz, ne, für eine Gastronomie, aber oft auch nicht möglich. Und wir reden hier natürlich, wenn wir in den Sternebereich blicken, ist es wahrscheinlich einfach ein Standard, der gehalten werden muss. So darauf muss, das gehört dazu.
Mit Betonung
aber
muss,
wenn wir in anderen Gastronomien denken und jetzt keine Sterne-Gastronomie, sondern wirklich in normale Gaststätten, normale Gasthöfe, normale Restaurants, dann haben wir oft Personalmangel. Dann können wir das gar nicht berücksichtigen. Dann haben wir oft andere Kosten, die aufkommen, andere Momente, die aufkommen. Wartendes Personal, wartende Gäste, die nerven. Das hast du in vielen Restaurants, die sich das leisten können, natürlich weniger. Darum muss man da schon ein bisschen zurückhaltender sein. Und ich bin zum Beispiel auch einer, wenn mich jemand fragt, hat's geschmeckt? Dann kann ich dir sagen, zu 99% sage ich ja. Auch wenn wir es teilweise vielleicht an ein paar Ecken nicht so gepasst
haben. Die Frage wird eigentlich beim Trinkgeld echt ehrlich beantwortet.
und dann muss ich sagen, es hat mir heute vielleicht nicht so gut geschmeckt, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ja, und vielleicht muss ich dann nochmal neu probieren.
Letzte Frage zu dem Thema. Kritik kann ja durchaus wirtschaftliche Folgen haben. Wie ist denn die Überlegung zu sagen, dass dann auch der Kritiker mehr Verantwortung übernehmen muss?
Ja, aber wie, ne? Also ich
dachte, das kommt im Bonusteil.
Ich habe letztes Mal ein Reel geschickt bekommen, wo eine gesagt hat, ey, was wäre, wenn wir den Spieß umdrehen? Was wäre denn, wenn wir den Gast bewerten und nicht der Gast uns bewertet?
Stark.
Und das finde ich, es ist ein interessantes Thema. Warum kann man das nicht umdrehen? Warum kann man nicht öffentlich anpreisen und sagen, das ist ein Scheißgast. Wenn du den Gast zu Besuch hast, wenn der zu dir kommt, dann weißt du schon 100%, dass es ein richtiger Drecksack ist.
Okay, eine öffentliche schwarze Liste.
Ja, also die existiert ja teilweise in manchen Restaurants.
Eine öffentliche meine ich.
Eine öffentliche. Ja,
also als ich als Host noch in der Bullerei gearbeitet, mir fällt übrigens heute auf, ich entschuldige mich, dass ich meinem Gast also ich falle dir heute oft ins Wort. Sorry.
Voll okay. Ich finde, das ist ja eine Dynamik. Wir sprechen
ja. Okay. Ja, also es gibt diese schwarzen Listen, weil es eben auch echte Arschlöcher gibt.
Ja.
Wirklich. Ich hatte mal einen Gast, der beim Rausgehen mich so zur Sau gemacht hat und als letzten Satz mir gedrückt hat, du weißt übrigens, dass ich dein Gehalt heute Abend bezahlt habe.
Ja, und du weißt, dass du nächstes Mal nicht mehr reinkommst, du dreckiger Bastard.
So, ne?
Entschuldigung. Aber ja, das nervt mich und das macht mich richtig fuchsig, weil, ja, und das kann man wieder sagen, du Gast ist König, aber du bist in meinem fucking Königreich.
So wie Matze Förster sagt, aber in meinem Schloss.
Ja. Und du hast dich schon nach meinen Regeln schon ein bisschen zu verhalten.
Philipp, dein nächstes Kapitel steht an. Nämlich aktive Gastronomie, so ein bisschen. Warum? Also warum zieht es dich nach all dem, was wir jetzt hier seit knapp 60 Minuten besprechen, muss man dich ja eigentlich fragen, ob du noch alle Latten am Zaun hast und in die aktive Gastronomie zurück willst. Also der eigene Laden, also was müsste dir der eigene Laden denn heute geben, damit sich dieses Risiko lohnt?
Ja, blauäugig könnte ich jetzt sagen, dass ich irgendwann mit einem Cappuccino Zeitung lese am Stammtisch und die Rechnung zähle. Natürlich, das wäre ja natürlich, nicht die Rechnung, das Geld zähle. Aber ich vermisse natürlich den Kontakt mit Gästen. Ich vermisse die Resonanz, Likes, und das ist alles schön. Mir macht das auch ganz doll Spaß, und ich weiß, ich habe ein sehr, sehr hohes Privileg, dass ich das machen kann, was ich gerade mache und damit mein Geld verdiene. Aber mir fehlt ein direkter Austausch. Mir fehlt es, einen Teller auf den Tisch zu stellen, zu sehen, schmeckt es demjenigen, macht es ihm Spaß, was er gerade tut, und dann noch ein Lächeln darauf zu kriegen. Und das ist eben das Schöne, was mir doch schon doll fehlt. Und ich erwische mich oft dabei, dass ich meine, und das ist falsch, dass das, was ich jetzt gerade tue, nicht der richtige, also dass es mein Kochberuf ein bisschen schmälert, nicht negativ gesagt, sondern ich würde das gerne mehr wieder ausleben wollen. Ich würde gerne natürlich, und es klingt auch blöd, den Druck abends zu haben, am Pass zu stehen, um 6 Uhr zu wissen, okay, jetzt geht die Türe auf, die Leute kommen rein und ich muss ballern ohne Ende. Also Teller. Das fehlt. Doch. Und das kribbelt mir oft in den Händen. Und ich muss sagen, genau das ist es, wo ich jetzt weiß, irgendwann wird der Punkt kommen. Wenn es vielleicht nicht jetzt ist, dann vielleicht auch in 2 Jahren, wenn wir plötzlich zu einer richtigen Location finden, dann vielleicht auch schon nächstes Jahr. Meine Frau findet es eher besser, wenn es noch ein bisschen länger dauert. Aber ja, das vermisse ich doll.
Also ich finde es ehrlicherweise schön, dass du schon mal eine konkrete Vorstellung hast. Was hinter der Tür deines eigenen Restaurants passieren muss, damit du nicht nur erfolgreich bist, sondern damit du auch gerne dort bleibst. Also so eine echte Vorstellung von etwas zu haben, das hilft ja immer, allein das visualisiert zu haben. Ich drücke dir da wirklich die Daumen, und ich bin auch total gespannt. Hast du schon sowas, also hast du einen Namen im Kopf?
Es schwirren einige Namen rum. Und ich, also nochmal zu dem Thema zurückzukommen, was mich dafür beflügelt, das nochmal zu machen. Ich muss sagen, ich habe dir gesagt, ich würde es auf jeden Fall wieder nochmal mit einem Partner machen, und nur auch mit einem Partner. Und ich weiß, dass ich Sebastian, den ich an meiner Seite habe, wenn wir das zusammen machen, ich einen Mann habe, der faszinierend krass kochen kann, der das versteht, der das auch lebt und dem ich zu 180% da vertrauen kann, was das angeht. Und das erleichtert natürlich auch nochmal vieles. Vom System oder beziehungsweise vom Konzept und auch vom Namen schwebt in uns einiges vor. Mhm. Und wer so ein kleines Eigenwerbung, wer so einen kleinen Taste haben will, schon jetzt schon im Voraus, der hat vom 1. bis zum 20. Zeit in die Bullerei zu kommen. Wir übernehmen nämlich das JFK.
Dezember, November?
September jetzt.
September.
September
jetzt. Ach ja, wirklich?
Ja. Kevin Böhmann macht Urlaub. Und geht mit Jule Fee ein bisschen frei machen, und Sebastian und ich übernehmen in seiner Abwesenheit. Übernehmen den Laden.
Ach, wie schön. Ja. Ja, das ist doch toll. Das freut mich. Vielleicht ist das dann ja auch schon etwas, was du mir jetzt hier mitteilen kannst, denn mir ist dummerweise von meiner Studio Gastro Speisekarte ist mir eine Seite rausgepurzelt. Das heißt, ich habe da jetzt eine freie Stelle, und die möchte ich wie immer meinem Gast zur Verfügung stellen, um dort raufzuschreiben, was immer er will. Von einer Weisheit bis zum Weißwein ist alles möglich. Was schreibt Philipp Zitterbart darauf?
In das Rezept von meiner, Käsespätzle-Rezept von meiner Mama.
Oh.
Das ist auch, also wenn mich jemand fragt, was ist mein Lieblingsgericht und was würde ich mir als letztes Mal wünschen, dann wäre die Käsespätzle meiner Mama.
Das finde ich gut. Eigentlich passt das wie die Faust aufs Auge, weil ich habe mich was gefragt zum Schluss, lieber Philipp. Oh my gosh, ist das ein erstaunter Brite oder ist das ein Schwabe, der sich gerade den Mund verbrannt hat? Und mit dieser nicht lösbaren Frage bedanke ich mich für dieses wirklich sehr, sehr kurzweilige Gespräch, weil es verging wirklich diese Stunde wie im Flug. Philipp, es war unheimlich schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke dir, dass du da gewesen bist.
Ich danke dir, Sebastian.
Ich möchte all unseren Zuhörenden noch einmal den Tipp geben, folgt Philipp Zitterbart auf all seinen folgbaren Kanälen von Instagram bis YouTube. Das lohnt sich auf alle Fälle. Das macht einen riesengroßen Spaß. Und für alles andere bleibt jetzt einfach dran. Denn wenn diese Folge zu Ende ist, fängt sie eigentlich erst richtig an mit dem wunderbaren Hot Take, präsentiert von Big Green Egg. Und wer Big Green Egg weiß, da reden wir jetzt nicht irgendwie von irgendetwas halbgaren, sondern von etwas vollgarem. Und genau da gehen wir rein, wenn dieser Podcast zu Ende ist. Also Philipp, wir hören uns gleich wieder. So, hier sind wir.
Der Studio Gastro Hot Take, präsentiert von Big Green Egg.
Ich hatte ja schon im Vorfeld gesagt, falls es irgendetwas gibt, was er in diesem Hot Take erzählen will, sozusagen in der Bonusstunde, nicht, dass sie jetzt eine Stunde dauern würde, dann kann er das gerne machen. Ich bin natürlich davon ausgegangen, er wird sich irgendwas aus den Finger saugen können, aber manchmal ist es halt doch nicht der Fall, weil eine Arterie verstopft ist. Deswegen habe ich auf alle Fälle vorgesorgt. Ich habe zu den Themen, die wir in der Folge heute mit Philipp besprochen haben, habe ich mir ein paar Thesen überlegt, die ich Philipp jetzt gleich um die Ohren hau. Aber Big Green Egg freut sich natürlich auch, diebisch höchstwahrscheinlich, wenn sie hier einen Hot Take präsentiert bekommen, der was mit Grillen zu tun hat. Und da sich ja beim Grillen die Geister scheiden in diesem Land, glaube ich wirklich, können wir mit so einem Hot Take zum Thema Grillen gleich beginnen. Übrigens, hörst du die Grillen? Ich riech nichts. So, Philipp, was wolltest du sagen zum Thema Grillen?
Es gibt so ja viele, viele Mythen, die ja ums Grillen hausen. Und so dieser typische, den man sich vorstellt, mit Sandalen, kurze Hose, Tennissocken und Muskelshirt, Oberlippenbart und Bierdose in der Hand, Griller.
Ja, ich sehe mich.
Bitte, schütt kein Bier über deinen.
Nee.
Gar gut. Mach's einfach
nicht. Ich denke, das macht man.
Nee, macht ja aber gar keinen Sinn. Das macht ja
nein?
Es macht gar keinen Sinn. Was macht das? Es macht die Glut kalt, es wirbelt deine Asche auf.
Aber und wo kommt's her?
Weiß ich nicht. Das hat irgendjemand wahrscheinlich mal in seinem Suff aus Versehen ein Bier drüber gegossen. Du kannst das Bier gerne vorher ranbringen. Oder als Lack. Da mach einen Lack draus, da mach einen Bierlack und schmier das damit ein, während du grillst. Aber schütt nicht einfach dein Bier drüber.
What the fuck is Bierlack?
Naja, eingekocht, mit Zucker, ein bisschen reduziert, dann hast du einen schönen Lack, den du dann einpinseln kannst.
Ah, okay.
Zum Beispiel. Und was auch ein bisschen dumm ist, leck kein kaltes Gargut auf deinen Grill. Mach das eine Stunde vorher raus. Das musst du nicht mal nur beim Grillen machen, sondern mach das auch zu Hause beim Kochen. Dein Stück Fleisch einfach eine halbe Stunde bis Stunde vorher rauslegen, dass es Raumtemperatur hat. Dann gart es gleichmäßiger, es ist von innen, gart es besser. Du hast eine bessere Kruste. Sonst ist es so, dass du es von außen verbrannt hast und innen ist noch nicht der gewünschte Gargrad. Gar gut vorher aus dem Kühlschrank legen, eine Stunde vorher, dann wird's perfekt.
Aber Frederik würde jetzt sagen, sein Schaschlik-Spieß hat schon immer geschmeckt und er hat nie was rausgelegt und er hat Bier drüber gemacht. Ist Grillen dann manchmal viel, viel weniger als eine Religion, sondern viel mehr, ich fresse es halt einfach, wie es kommt.
Ich glaube, ja, weißt du, Frederik, wenn du gerade erzählst, Frederik klingt so ein bisschen nach einer so einem richtigen Griller. So Fleisch ist mein Gemüse und so.
Ja, ich grill, hat er auf der Schürze stehen.
Ja, genau. Und ich glaube auch, das geht auch jetzt raus an die ganze Barbecue-Szene. Vielleicht hetze ich euch gerade gegen mich auf, aber das ist vollkommen okay. Ihr habt das Thema Fleisch oder das Thema Grill nicht für euch gepachtet. Ihr seid nicht die Allwissenden. Und da muss man sagen, es geht auch ein bisschen, da könnt ihr manchmal ein paar Köchen zuhören. Wir haben ja auch Erfahrung von Zubereitung von Lebensmitteln. Da machen manche Schritte doch vielleicht mehr Sinn, als ihr das denkt.
Mhm. Mir ist gerade beim Wort Barbecue eingefallen. Meinst du, es gibt eine Barbie, die grillt, die Barbecue?
Die Barbecue? Ist das mit K-U-H, also Barbecue?
Ja, das ist mir doch egal. Ich meine, okay. Es ist wegen Barbecue.
Aber du haust einen Dad-Joke nach dem anderen raus. Ne? Das ist ja richtig.
Die können dir doch was.
Heute fliegen sie richtig.
Die Barbecue. Also, pass auf, ich habe Thesen für dich. Ja. Zum Thema Gasthof. Mit jedem Gasthof, der verschwindet, verlieren wir nicht nur ein Restaurant, sondern einen sozialen Ort.
Ja, zu 100%. Also kann ich da, wir verlieren Menschen, die wichtig sind für unsere Branche. Wir verlieren Menschen, denen Gastronomie nochmal was anderes bedeutet hat, als heutzutage es ist. Und wir verlieren Orte, die Erinnerungen nochmal wecken können und neue Erinnerungen schaffen können.
Die größte Gefahr für gastronomische Vielfalt sind heute nicht schlechte Ideen, sondern hohe Immobilienkosten und fehlendes Kapital.
Hm. man muss sagen, viele, viele gute Konzepte, viele gute Ideen, viele gute Menschen, viele grandiose Köche und Köchinnen können heute, funktionieren heute nicht oder können sich heute nicht selbstständig machen durch die hohen Kosten, die gerade sind. Und da rede ich von den Immobilienkosten, von den Übernahmekosten, von den Pacht und alles drum und dran.
Warum gibt es nicht sowas wie ein BAföG für die Gastro?
Ich habe das letztes Mal gesagt. Ich bin, also ja, es gibt bestimmt, es gibt ja Fördermittel.
Für Barkeeper gibt es bestimmt, das sogenannte BAföG.
Ja, aber wie viele Restaurants gibt es heute nicht, die aus die genau diesen Gründen nicht existieren? Ja. Weil ich glaube, und das, hier wird gerade ein neuer Bürgermeister bei uns in der Stadt gewählt und es gibt die, also tritt gar keiner an. Und ich habe schon gesagt, wenn ich jetzt Bürgermeister wäre, hier, ich würde die Gastronomie hier fördern. Ich würde
eine Bürgerkette öffnen.
Ich würde, also das verstehe ich. Ja, das müsste man, glaube ich, mehr machen. Gerade für solche Orte Förderungen schaffen, Leute hinziehen, Tourismusverband da nochmal drauf ansetzen und da einfach zu schaffen. Auch, also genau, wir waren ja beim anderen Thema, Selbstständigkeit neu machen. Ja, auch nochmal da, junge Leute zu fördern, junge Gastronomen zu fördern, dass es Möglichkeiten bremsen, Pachtbremsen, wie Mietbremsen auch für die Gastronomie zu erheben, ja, zu sagen, toll. Irgendwo ist der Limit, irgendwo geht es nicht mehr. Ja. Man kann nicht mehr wollen, wie das jetzt, was gerade stattfindet. Und da auch Orte zu schaffen, von der Stadt heraus, wo es jungen Gastronomen die Möglichkeit besteht, sich selbstständig zu machen.
Sehr gut, denn meine nächste These für dich, ein junger Koch, Köchin kann heute hervorragend sein und trotzdem kaum eine realistische Chance auf den eigenen Laden haben.
Ja, es ist so. Also du musst dich da wirklich zusammentun. Wenn du etwas Großartiges schaffen willst, dann ist es sowieso immer von Vorteil, sich irgendwie zu bündeln und Ideen zu sammeln und fusionieren. Aber viele sind ja so, ich habe jetzt eine Idee, ich würde die gerne einfach für mich gerne umsetzen, will mich ja selbstständig machen mit meiner Idee, die ich habe. Und da ist es eigentlich fast unmöglich. Und da sind wir, oder da ist die Stadt, der Staat, da ein bisschen dafür verantwortlich zu sagen, wir müssen da was tun. Genau wie so wir Lebensraum oder Wohnraum schaffen müssen, bezahlbaren Wohnraum schaffen müssen, ist das ja auch ein Wohnraum. Ein Wohnraum für Dinge, die wir erleben wollen. Und wenn das wegfällt, wenn wir keine soziale Interaktion, egal wo. Und ich will dem nicht Schlechtes tun. Ich will diesem New York-Schleiß gar nichts Schlechtes tun. Aber ich glaube, das ist ein Ort, wo weniger soziale Interaktion stattfindet, wie zum Beispiel im Landgasthof Rose oder Grüner Baum oder sonst irgendwo.
Ja, wobei sich, muss ich eine ganz kleine Lanze brechen, wobei sich der Ort, also auch da, wo die New York Slice Bar, wenn sie denn so heißt, ist, die macht sich ja so ein bisschen, ne? Also da gastronomisch passiert da ein bisschen was. Wir hatten es neulich mit Nina Falco, Grüße gehen raus, mit der Tagesbar. Dann haben wir das Pinot, was sich dort hingepflanzt hat, mit noch weiteren anderen gastronomischen Konzepten. Also es passiert schon ein bisschen was, aber ja, ich bin bei dir. Die letzte These auf unseren Studio Gastro Topf, damit du den Deckel raufmachen kannst, ist die folgende. Philipp, deine nächste große Frage ist nicht, was du kochen willst, sondern wie du künftig arbeiten möchtest.
Boah, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, dass ich nicht weiß, wer ich sein will.
Und wenn ja, wie viel?
Weiß ich jetzt gar nicht. Wie ich zukünftig arbeiten will. Ich will einfach, dass Leute, die um mich herum sich gerade befinden und die jetzt gerade auch, also das Schönste ist, wir verdienen alle damit Geld. Und ich habe Leute um mich herum, die schon lange an meiner Seite sind, wie zum Beispiel Michelle, mit dem ich so oft filme, der das für mich umsonst gemacht hat am Anfang. Und heute wir sagen können, geil, wir verdienen beide daran Geld. Und es gibt mehrere Leute um mich herum, die wirklich, wo wir sagen, wir verdienen alle damit Geld. Und mit dem, was jetzt gerade ist. Und wenn das so weitergeht, dass alle um mich herum, die ich gerne um mich herum schare, daran profitieren können, dann wäre ich, glaube ich, der glücklichste Mensch, wenn ich das schaffe. Dass ich auch ein Ort habe, wo ich die ganzen Menschen habe und alle versorgt sind und glücklich sind damit, was sie tun.
Hervorragend. Wir gehen aus diesem wunderbaren Gespräch beziehungsweise aus dem Hot Take genau damit raus. Ich sage noch einmal ganz herzlichen Dank an Philipp, ganz herzlichen Dank an alle, die heute zugehört haben und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dahin, mach's gut, Philipp. Ciao.
Danke für die Einladung.
Das war Studio Gastro. Der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends ist eine Mehr-geht-nicht-Produktion. In Kooperation mit Studio Hebel Broadcast. Redaktion Sophie Blankenstein. Produktion Studio Hebel Broadcast. Veronika Bisetic und Sebastian E. Merget. Kreative Direktion Sebastian E. Merget. Executive Producer Fabio Hebel. Ton und Schnitt Veronika Bisetic. Sounddesign Stefan Valerio Meister. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag.
Ja, von wegen jeden zweiten Donnerstag. Also, uns fehlt zwar gerade die Kohle, ein richtiges Outro nochmal einzusprechen, aber dafür haben wir ja mich. Nicht alle 14 Tage. Studio Gastro sendet alle 7 Tage, jede Woche einmal, 4-mal im Monat, 52-mal im Jahr und in 10 Jahren logischerweise 520-mal.
Überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Rechnung geht auf uns.